aus meinem Jahrgang machten sich dann eben 20 von 70 Leuten 1999 machten sich selbstständig mit einem Internet-Startup. Und man muss ganz klar sagen, diese Startup-Richtung hätte ich nicht eingeschlagen, wenn Olli Sammer nicht gewesen wäre. Ich bin ein relativ konfliktscheuer Mensch, das weiß ich auch.
Das hat er bei der Kündigung von mir komplett ausgeblendet, muss ich dazu sagen.
Da hatte ich mich aber auch gut vorbereitet.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
So, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Mittelstars-Podcast. Ich bin Markus Seidel, euer Host, und heute ist zu Gast der Florian Heinemann von Project A. Und bevor ich ganz viel Loblieder darauf singe, dass der Florian von einem Akademiker zu einem Internetunternehmer zu noch viel, viel mehr geworden ist, erzählt uns am besten der Flo, wie seine Reise begonnen hat und wo er aktuell steht, und dann steige ich sofort ein.
Ja, ich kann es ja gerne kurz machen. 99 Diplomkaufmann abgeschlossen und dann damals, die Älteren erinnern sich, gab es so die erste Internetwelle in Deutschland, ersten Gründungen. 98 ging das so los, 99 war es auf dem Höhepunkt, 2000, und da habe ich dann auch Internet-Startup gegründet mit damals 23, direkt nach dem Abschluss. Das ist ein Marktplatz für antiquarisch und gebrauchte Bücher. Im Nachhinein gar keine so bescheuerte Idee, muss man sagen. Es war also jetzt ein Nischenmarkt, aber eigentlich kein schlechter Markt.
Also Amazon in klein.
Ja, aber eben für gebrauchte und antiquarische Bücher, also insbesondere Bücher, die keine ISBN haben.
Und keine Buchpreisbindung, das heißt offener Markt.
Korrekt. Und eben sehr... Also eigentlich ein idealer Markt, ein bisschen klein, aber ein idealer Markt von den strukturellen Eigenschaften, um einen Marktplatz zu etablieren, weil du halt in irgendwelchen Antiquariaten global irgendwelche Erstausgaben von irgendwas verteilt hast und oder irgendwelche Studienbücher von 1967 oder sowas und Erstausgaben Günter Grass, der Butt. Super. So, also sehr spezielles Thema, aber im Prinzip ein globaler Sammlermarkt, und da haben wir im Prinzip Antiquariate gebündelt und die halt online gestellt. Erst wollten wir sogar eine studentische Fachbuchbörse machen, haben dann auch festgestellt, Studenten sind relativ unzuverlässig, wenn es um das Versenden, Verpacken und so weiter von irgendwelchen Büchern geht, und haben deswegen gesagt, wir machen das lieber mit Profis, haben das dann gemacht, sind dann übernommen worden von einer Firma, die ist AB E-Books, die das gleiche in Kanada gestartet hatten, 1994, also echt früh. Profitabel waren, das ist aus Vancouver Island. Also wer auch schon mal auf Vancouver Island war, Victoria, Vancouver Island ist wunderschön. Und von dort aus das eben gemacht hatten, und die hatten uns dann übernommen, und dann hatten wir 25% an dem gemeinsamen Unternehmen, und das ist dann 2006 dann an Amazon verkauft worden insgesamt. Ist bis heute eben die Used Antiquarian Book Division von Amazon, also wahrscheinlich Sparte Nummer 47 im internen Wichtigkeitsranking bei Amazon, aber das war der Einstieg, und ich war dann bis 2002 dort, habe dann angefangen noch zu promovieren. In der dunklen Zeit, also die Älteren erinnern sich wieder, so zwischen 2002 und 2004 passierte nicht so viel in Deutschland Internet.
Wollte ich gerade sagen, du hast aber nach dem Verkauf parallel weiter studiert und dann promoviert.
Ich habe fertig studiert 99, habe dann diese Gründung gemacht, habe dann 2002 bin ich raus, habe dann promoviert, aber nebenher dann angefangen bei Yamba zu arbeiten. Ja, also das war sozusagen, ich hatte einen Halbzeitjob bei Yamba.
Da waren die Sambas.
Da waren die Sambas, das war die zweite Gründung der Sambas. Die erste Gründung war ja damals, die Älteren auch wieder erinnern sich, Alando, woraus dann eben eBay Deutschland wurde, nach irgendwie 6 Monaten oder sowas.
Wollte ich gerade sagen, du meinst das Unternehmen, wo die drei Brüder 6 Monate Gast gegeben haben, um sich eBay quasi darzubieten.
Und das hat dann auch geklappt. Das hat dann auch funktioniert. Also Pierre Omidyar, und ich glaube, damals war auch schon Meg Whitman am Start, eine sehr bekannte, heute sehr bekannte US-Managerin, die dann diverse andere Sachen gemacht hat, HP geleitet und so weiter. Die haben dann auf jeden Fall sehr schnell dann eben eBay Deutschland quasi durch Übernahme initiiert. Und eBay war, also gut, das ist heute natürlich eBay ja eher auf dem absteigenden Ast, aber eBay, das muss man wirklich sagen, es war für eBay ein super Kauf. Also eBay Deutschland war eine Zeit lang wirklich auch deutlich größer als Amazon, was Reichweite angeht. Ne? Also es war wirklich die Macht im E-Commerce. Und das fing dann so 2005, 2006 fing das dann an, wieder kleiner zu werden. Aber es war im Prinzip, die Sambas und damals auch Philipp Justus, der heute ja der Google Deutschland oder Nordeuropa-Chef ist, der war damals dann so, war der Nachfolger der Sambas. Ja, also der fing da an, und auch eine Reihe von Leuten, die heute im Internet sozusagen bekannt sind oder Digitalszene, Stefanie Kasper, Stefan Groß-Selbeck und so weiter, die Dominik Domek, heute Payback-Chef, die super waren typ. Damals alle eben in diesem Umfeld. Naja, und die Sambas gingen dann eben raus und wollten damals das Entity Docomo, sozusagen für das die mobile Welt aufmachen. Also quasi wie so eine Art WAP-basierte Mobile-Welt oder eine Art Yahoo, ne, für das mobile Internet. Das war eigentlich die Idee von Yammer. Das klappte aber nicht so richtig und dann schwenkte man um auf Klingeltöne.
Meine Tochter würde jetzt sagen, das ist ja ein bisschen cringe. Also wir halten kurz fest, du promovierst nebenbei. In welchem Bereich hast du promoviert?
Entrepreneurship an der Handelshochschule Leipzig.
Okay, und landest dann direkt bei Klingeltöne und Abos.
Ja.
Nur um das kurz, okay.
Genau, wobei als ich da anfing, habe ich mich eigentlich primär um die, kann man auch sagen, auch ein bisschen cringe, um eine Dating-Börse, die damals sehr relevant war, gekümmert. iLove hieß die.
Ja.
Und habe da auch so ein bisschen meine Passion für, ich bringe Leuten bei, wie gewisse Dinge funktionieren. Also das war eigentlich so mein erster Mentoring-Job.
Das würde heute CRO klassischerweise heißen. Also wir reden von Online-Marketing, Conversion-Optimierung, genau. SEO, SEA.
Und das okay. Aber sozusagen nicht als die vordergründig verantwortliche Person, sondern als eine Person, die das anderen beibringt, wie das eigentlich funktioniert. Und eines meiner ersten Coaching-Opfer sozusagen war der Christian Vollmann, der sozusagen damals dann eben für diese Dating-Börse verantwortlich war. Unter anderem auch gemeinsam lustigerweise mit dem Martin Ott, den man natürlich auch heute kennt. Er ist heute Textfix-CEO, lange Facebook oder Meta-Europa-Chef. Die waren damals, fing dann da gerade so an, so ihre Sporen im Internet zu verdienen. Naja, und das waren dann eben so ein bisschen die Leute, mit denen ich dann damals zusammenarbeiten durfte und natürlich mit Olli Samba und mit seinen Brüdern.
Ja. Und du warst bei Yamba beteiligt oder Mitarbeiter?
Nee, ich war nie beteiligt.
Okay.
Sozusagen, ich war da quasi freier Mitarbeiter, weil ich eben auch so ein bisschen gesagt habe, jetzt nur promovieren, das ist ja auch irgendwie doof, wobei ich an der Handelshochschule echt relativ viel auch, ich habe da auch viele Vorlesungen gemacht, weil ich damals bei Malte Brettl angefangen habe zu promovieren. Der ist heute nicht so unbekannter, also hat wahrscheinlich den größten Entrepreneurship-Lehrstuhl in Deutschland heute, an der RWTH Aachen. Aber damals, als ich in Leipzig bei ihm anfing, war ich der einzige Assistent. So, also wir hatten irgendwie eine halbe Sekretärinstelle und eben mich. Und wir mussten 5 Vorlesungen machen. Naja, und dann war ich eben halbzeit mit der Promotion beschäftigt oder mit meinem Assi-Job und halbzeit bei Olli Samba. Also und oder eben dann eben bei iLove und dann lief das ganz gut mit iLove und dann haben wir sozusagen als Truppe, die dann iLove gemacht hat, dann irgendwann eben auch das Performance-Marketing von Yammer übernommen. Was damals war auch ganz lustig. Tilo Bono hatte damals Piabo heute, also auch einer der erfolgreichsten PR-Unternehmer, hat damals noch so das Affiliate-Programm von Yammer gemanagt. Das war eigentlich ganz lustig, weil der ist ein sehr guter PR-Mann, aber das Affiliate-Marketing ist jetzt nicht so seins.
Nee, und
war ein ziemlicher Mismatch of Personalities. Naja, und dann ging das eben los und dann wurde Yammer relativ schnell so mit der größte Performance-Advertiser, den es so gab in Deutschland. Ja. Wahrscheinlich mit eBay gemeinsam und dann eben. Und was damals eben ganz spannend war, da wurde auch schon entwickelt, dann quasi diese Art, wie kann man Fernsehen als Performance-Marketing-Kanal einsetzen. Ja, das war so alles diese Zeit, wie trackt man das und so. Also das waren für mich fachlich, inhaltlich extrem spannende Jahre.
Ich glaube, für die jungen Zuhörer und Zuhörerinnen müssen wir erzählen, Handys hatten damals noch nicht ganz so viele Möglichkeiten wie ein iPhone.
Das iPhone gibt es ja erst seit 2007, 2008.
Genau,
ja.
Das heißt, es war so, dass man damals zu Handys Klingeltöne sich downloaden konnte in einem Abo-Modell.
Ja.
Das war dann so der singende Frosch oder sowas. Da sind, glaube ich, auch teilweise Lieder draus entstanden, sehr erfolgreiche Lieder auf Musikplattformen. Aber das war wirklich das Geschäftsmodell. Man hat Inhalte wie sehr spezielle, besondere Klingeltöne für Handys quasi im Abo angeboten, hat dadurch Recurring Revenue generiert. Ich glaube, das war damals auch ein gutes Geschäftsmodell mit den Providern. Das ging alles noch ganz gut. Das wäre heute vielleicht als Geschäftsmodell auch ein bisschen komisch. Dann gab es aber, glaube ich, relativ schnell auch da den Exit, der schon sehr relevant war. Ich erinnere mich an 220, 250 Millionen, sowas in der Richtung.
Also ich glaube, es waren $270. Genau, das waren dann 2,6 oder 2,5.
Virgin oder so, ne?
Nee, nicht nee. Virgin. Das war, also Summit Partners war eingestiegen.
Okay,
und dann ist das verkauft worden an VeriSign. Das ist so ein, lustigerweise eigentlich eine Firma im Domain-Space, wo damals eben auch der sehr bekannte, damals sehr aktive, heute Whisky-Unternehmer, Andreas Tümmler, der war sozusagen der M&A-Advisor, das war einer seiner absoluten, neben Zanox Verkauf,
genau.
Wahrscheinlich einer seiner absoluten Signature-Deals, VeriSign klarzumachen, wo der strategische Fit mit Yammer war. Der war also, ist mir bis heute nicht so richtig klar erkennbar. Aber das wurde damals eben sehr teuer verkauft und die Sambas waren dann noch ein paar Jahre dabei, weil sie noch einen sogenannten Earnout eben hatten, aber nicht lange. Und das mündete dann letztendlich in die Gründung vom European Founders Fund beziehungsweise von Rocket. Naja, und ich habe dann eben promoviert und habe dann, aber als dann eben die Gründung von Rocket kam, Hatte dann auch so mit diesem Exit, den ich damals eben mit AB E-Books hatte, habe ich dann angefangen, so Business Angel Investments zu machen. Das war auch ein absoluter Meilenstein für mich. Das zweite oder dritte, glaube ich, da, was ich gemacht habe, war Trivago. Das war natürlich ein ganz gutes. Weshalb ich dann irrtümlicherweise angenommen hatte, dass ich ein sehr begnadeter Angel Investor bin. Das ist dann immer, das ist ein ganz wesentliches Learning. Nur weil gewisse Dinge dann sehr, sehr gut funktionieren, heißt das noch lange nicht, und dass das immer so läuft. Das ist in anderen Bereichen ja durchaus auch so.
In welcher Zeit warst du bei den Sambas? Von wann bis wann?
Also erstmal sozusagen dieser Freelance-Tätigkeit bei Yamba, das war so 2002 bis 2005, und dann ging es eigentlich wieder los. War es so eine lose Zusammenarbeit, sage ich jetzt mal. Wir haben gemeinsam Business Angel Investments gemacht, wobei die dann eben deutlich mehr investiert haben als ich. Und dann habe ich als Mitte 2007, quasi 2-3 Monate nach Start, dann bei Rocket angefangen als Geschäftsführer. Genau, da war Rocket eben noch sehr klein. Der erste Geschäftsführer war der Christian Weiß, der das quasi im Auftrag der Sambas damals initiiert hatte. Und dann fing so Philipp Kreibohm, fing dann so um die Zeit an, der dann später Home24 gemacht hat.
Felix Jahn,
meine Wenigkeit. Parallel lief der European Founders Fund, was heute so ein bisschen der Vorläufer ist vom Global Founders Capital Fund, der eine Zeit lang ein sehr, sehr aktiver Internet-Investor war, bis im Prinzip zur Ukraine-Krise. Und das lief so ein bisschen parallel. Da waren so David Kalil, Lukas Proceda, die liefen da rum. Das war so die Startco Rocket. Und das habe ich dann 4 Jahre lang gemacht, 4,5 Jahre. Und das hat auch wirklich gut funktioniert, muss man sagen.
Da muss ich mal einschieben. Das war die Zeit, wo Florian und ich uns auch kennengelernt haben. Und jetzt muss ich mal das Geheimnis lüften. Der Florian dürfte nämlich heute gar nicht hier sitzen, weil ich damals bei Rocket Internet gefangen, gemessen und für zu klein befunden wurde. Und der Olli Samba, den Florian damit beauftragt hatte, mich nach 6 Monaten wieder hinauszuwerfen, nachdem ich auf meine Anteile bestanden habe, die mir zugesagt wurden. Und dann kam der Florian irgendwann zu mir und sagte, Markus, das ist alles schön und gut, was wir miteinander machen. Du machst das aber ab nächsten Monat wieder für deine eigenen Firmen. Also von daher, umso schöner, dass der Florian heute hier sitzt, dass wir jetzt zusammengefunden haben vor 6, 7, 8 Jahren. Aber erzähl weiter von deiner Rocket-Zeit. Nur das ist meine persönliche Anekdote. Mein halbes Jahr Ausflug zu Rocket Internet lief in etwa genauso wie mein halbes Jahr Ausflug ans Gymnasium. Ja. Es war dann eben auch schnell wieder vorbei.
Ja, es war einfach, die Erwartungshaltung passten einfach nicht so hundertprozentig zusammen. Aber das war natürlich durchaus ein strukturelleres Problem bei Rocket, dass häufiger mal die Erwartungshaltungen, die irgendwann mal geweckt wurden, auf Seiten Dritter, dass die dann nicht immer so hundertprozentig sozusagen sich wiederfanden in den Erwartungshaltungen, die Olli Samba da wahrgenommen hatte. Ich weiß gar nicht, ob das böser Wille war oder teilweise, glaube ich, auch einfach nur einfach eine andere Wahrnehmung der Welt.
Was man den drei Jungs erlassen muss, wer in dieser abartigen Geschwindigkeit aufbaut und die Märkte so gut versteht, der hinterlässt natürlich auch irgendwo Bremsspuren und kleinere Kollateralschäden. Ich würde mich einfach als Kollateralschaden bezeichnen.
In einer Bremsspur warst du dann einfach.
Genau, und es war ja auch nicht so schlimm. Ich konnte mich ja dann auf meine Sachen konzentrieren. Das lief ja auch ganz gut im Durchschnitt.
Genau. Es hatte sicherlich was Gutes, aber das habe ich dann so 4 Jahre lang gemacht. War dann eben auch an vielen Dingen mit beteiligt. Unter anderem ja auch Zalando, was ja dann auch wahrscheinlich bis heute der größte finanzielle Erfolg eben von Rocket war. Und dann haben wir irgendwann 2011, damals bei Rocket, und das ist eben schon wichtig, weil sozusagen ein Kernelement von Rocket war eben schon damals dieser operative Support für die Ventures, die damals eben primär von Rocket mitgegründet wurden. Das war eben kein VC in dem Sinne, und auch Global Founders Capital war ja nachher dann ganz normaler VC letztendlich. Und damals war Rocket eben in diese ersten paar Jahre, wurde zwar ein bisschen investiert primär, aber das Hauptmodell war eigentlich Inkubation in dem Sinne, dass wirklich eben Rocket sich Modelle ausgedacht hat und dafür wurden dann Managements rekrutiert, die waren unternehmerisch beteiligt.
Genau.
Aber es war eben jetzt nicht das Modell, wie man es eigentlich aus dem VC-Bereich aus den USA kannte. Da ist ein Unternehmerteam, das bewirbt sich quasi um Geld und dann wird da eben investiert, sondern es war schon ein deutlich aktiveres Management und deutlich aktiveres Involvement auch bei den Gründungen. Und das parallelisierte sich dann später bei Rocket. Also da wurde im Prinzip investiert aus dem Global Founders Capital und weiterhin inkubiert aus Rocket selbst, auch mit Börsengang und so weiter. Ich war in die ersten 4, 4,5 Jahre dabei und dann sind wir im Prinzip mit einer Reihe von Leuten aus dem Rocket-Umfeld 2011, Anfang 2012 dann raus, um eben Project A zu gründen, und das ist auch das, was ich bis heute letztendlich mache. Also vor mittlerweile jetzt gut 12 Jahren angefangen Und da sind wir ein klassischer VC, haben wir aber im Prinzip von dem Rocket-Modell übernommen, weiterhin eben einen sehr operativen Support leisten zu können. Also wir haben jetzt Fonds, wir sind mittlerweile im vierten Fonds, der hat so um die 400 Millionen Euro, investieren frühphasig in ganz Europa und haben noch ein Büro in London aufgemacht vor ein paar Jahren. Aber das konstante Modell, was wir im Prinzip so aus dieser Rocket-Zeit übernommen hatten, ist, Unternehmer haben eben sehr häufig, Unternehmerinnen natürlich auch, haben immer ähnliche Probleme. Und dabei versuchen wir denen im Prinzip operativ zu helfen. Recruiting, Tech, Data, Marketing, Sales und so weiter. Und dabei versuchen wir letztendlich den Portfoliounternehmen zu helfen. Und das war eigentlich Teil unseres Modells oder bis heute, dass quasi Portfoliounternehmen Zugang eben zu diesem operativen Support haben, wenn sie das wollen. Ja. Aber es ist eben im Unterschied zu Rocket, sind es im Prinzip immer eben unabhängige Unternehmerteams, wo wir halt investieren in deren frühphasige Idee im klassischen VC-Modell. Und wenn die halt mit uns operativ zusammenarbeiten wollen, können sie das, das müssen sie aber nicht.
Wobei frühphasig aber auch heißt, das Unternehmen kann schon einen relativ guten Teil gegangen sein des Weges. Also wir reden jetzt nicht von, wir haben die zwei Gründer zusammen, sondern da ist im Regelfall schon ein Produkt, da sind Kunden auf dem Produkt ganz oft schon.
Muss nicht sein, ne? Also wir machen so sogenanntes Pre-Seed-Investing, da kann es auch wirklich zum Teil sein. Oder wir haben jetzt auch wir nennen das Studio-Programm, wo wir im Prinzip Unternehmern, Unternehmerinnen dabei helfen, ihre nächste Idee zu finden. Ne? Okay. Also da sind wir schon dabei, machen da, würde ich sagen, 25% der Deals, die wir machen, ist schon so früh. Das machen wir in der Regel dann aber mit Leuten, die schon ein, zwei Mal was gegründet haben. Und das Späteste, was wir machen, ist sogenannte Series A. Da ist es genauso, wie du jetzt sagst, da sind 15 Mitarbeiter, da sind vielleicht schon 50.000 Umsatz.
In so einem Moment seid ihr bei Trade Republic, glaube ich, reingegangen. Ne? Die waren schon ein bisschen größer.
Also die waren noch nicht live, Trade Republic, also die waren noch nicht am Markt, aber bei Trade Republic war es eben so, dass da 3-4 Jahre Vorbereitung erforderlich waren, überhaupt die Lizenzen zu kriegen, die man braucht, eine Wertpapierhandelslizenz und so weiter. Und diese ganze Vorarbeit, die hatten im Prinzip Frühphasen, noch frühere Investoren als wir finanziert und wir sind dann gemeinsam mit Creandum, was auch ein sehr aktiver Frühphaseninvestor ist aus Schweden und mit denen gemeinsam haben wir dann die sogenannte Series A angeführt da.
Und die Unternehmen, in denen ihr heute beteiligt seid, die man so kennt, sind, glaube ich, Spryker, Trade Republic. Seid ihr bei Kfz-Teile noch drin?
Kfz-Teile sind wir drin, 24, Kfz-Teile 24 sind wir drin, wobei das aus einem anderen Investmentstrang letztendlich kommt. Zender kennen einige noch. Das ist auch ein Logistik-Unicorn. World Remit sagt vielen auch was.
Weltsparen, ne?
Nee, das ist Remittance Payments, also quasi Menschen mit Migrationshintergrund überweisen Geld an ihre Familien zu Hause.
Das wird aus welchem Land heraus?
Aus UK, das Modell sitzt in UK, ist auch Unicorn. Also auch mehrere hundert Millionen Umsatz, profitabel und so weiter. Und ist insbesondere stark, man spricht immer von Sending Countries und Receiving Countries. Genau. Und World Remit ist stark bei Receiving Countries Afrika. Also weil sie da eben eine sehr gute transaktionskostenarme Auszahlungsstruktur haben. Mhm. Das heißt, sie haben eine sehr gute Marktposition, wenn es darum geht, Migranten schicken primär Geld aus Europa in ihre afrikanischen Heimatländer. Da ist World Remit sehr stark. Das kennen einige, was ein bisschen an Prominenz gewonnen hat, jetzt ist Quantum Systems, weil die eben eine der Startups sind, die eben im Ukraine-Krieg eine recht prominente Rolle spielen und da eben Aufklärungsdrohnen für die Ukraine bauen, aber mittlerweile eben auch für 18 andere Militärs, sozusagen Armeen in der westlichen Welt, aber auch mit der Deutschen Bahn arbeiten oder mit Agrarunternehmen, die venezolanische Grenzüberwachung. Und der Gründer ist ein relativ kommunikationsstarker Kollege, sage ich jetzt mal.
Das hilft ja heutzutage oft.
Genau. Und das deswegen kennen auch mittlerweile einige Quantum Systems. 11x ist gerade relativ groß hier, heiß in der Berliner Gründerszene oder in der europäischen Gründerszene sozusagen diskutiert, weil es eines der wahrscheinlich umsatzstärksten AI-Startups ist, ne? Und jetzt gerade eben Geld von Benchmark eingesammelt hat. Aber das sind eine Reihe von Sachen, die man jetzt wahrscheinlich in der Gründerszene eher so kennt. Aber wir machen mittlerweile 80% B2B-Themen. Das heißt also, Trade Republic ist eher, was jetzt eben auch der Endkonsument ja kennt, ist eher eine Ausnahme. Muss man sagen. Ja.
Eine sehr glorreiche Ausnahme.
Ja, deswegen
auch. Also Glückwunsch zu diesem Deal. Sehr, sehr, sehr gut vorausgesehen. Aber du hast ja schon sehr, sehr viel gesehen in deiner Karriere und du hattest mir auch relativ früh gesagt, die Metriken von Trade Republic sind unglaublich. Sowas habe ich selten zuvor gesehen. Ja. Und wenn du jetzt noch schaust, was da am Produkt nachgezogen wurde, auch mit der Kreditkarte und Co., da muss man einfach sagen, sie sitzen auf einer unglaublich großen Kundenbasis und erweitern diese auch sehr schlau. Also unter dem Slogan Banking neu gedacht ist, glaube ich, Trade Republic schon sehr weit vorne.
Wäre auch mein Gefühl. Hoffen wir, dass das so bleibt. Aber wie gesagt, die treffen in der Regel deutlich mehr richtige Entscheidung als nicht so richtige. Und das ist ja eigentlich so das, der Kern des unternehmerischen Handels.
Haben ja auch einen sehr toughen Gründer, jedenfalls wenn man so von außen sieht. Das ist ja der Christian Hecker. Tough Cookie, würde man sagen.
Ja.
Das heißt, du warst zuerst Unternehmer, also bist ja direkt unternehmerisch gestartet mit einem eigenen Unternehmen. Du hast Entrepreneurship studiert, auch promoviert ja am Ende des Tages. Hast du mit den Sambas zusammen Unternehmen aufgebaut, primär im Bereich Marketing, Produkt, Customer Relationship Management, alles, was irgendwie eine Rolle spielt. Auch also Prozesse, auch bei Zalando waren ja bestimmt am Anfang logistische Prozesse, die man erstmal lernen musste.
Wie wo ich jetzt fairerweise nicht so involviert war.
Genau, aber genau. Ich kann mich erinnern, wir hatten uns mal auch nach die Mexiko getroffen, da sagtest du zu mir, wir bauen gerade diese Logistik für Zalando auf. Das musst du dir so vorstellen. Wir heiern Manager von der Post, die der Oliver Samba dann das erste Mal anbrüllt, wenn er in der Halle steht. Und dann kündigen die auch relativ schnell wieder. Also wir schauen, wie wir das matchen können. So ähnlich war dann, glaube ich, auch der Prozess. Jetzt aktuell investiert ihr in Firmen und helft ihnen zu wachsen. Das ist dieses Wissen natürlich auch Gold wert. Kommst du denn aus einem unternehmerischen Haushalt oder kommst du ja aus einem akademischen Haushalt?
Genau, ich komme gar nicht aus einem unternehmerischen Haushalt. Also meine Eltern sind beide Lehrer, sind da auch, haben diesen Beruf auch sehr gerne ausgeübt, natürlich mittlerweile nicht mehr und eher, sag mal, im linken Spektrum auch verortet. Ne? Und mein Vater hat lange eine Gesamtschule geführt zwischen Köln und Aachen, im schönen Eschweiler. Und genau, und wie gesagt, sind eher jetzt, also mein Vater hat in Germanistik promoviert, hat auch angefangen zu habilitieren und so, also über Heinrich Heine. Die Faszination hat sich mit mir bis heute nicht so ganz erschlossen. Also es war schon immer ein sehr akademischer Haushalt, immer wahnsinnig viel Bücher und so weiter. Mein Vater ist sehr belesen, aber Unternehmertum spielte jetzt keine große Rolle. Es war jetzt aber auch nicht so, dass das jetzt...
Es war nicht verpönt.
Genau. Ne? Also mein Opa hatte so unternehmerische Züge, der war selbstständig, ne? War selbstständiger Personalberater ein paar Jahre lang, hatte davor als Ingenieur gearbeitet, aber das war jetzt eben, der war jetzt nicht in dem Sinne produktbasierter Unternehmer, der irgendwie eine Firma gegründet hat oder so. Das war in unser, auch im Freundeskreis meiner Eltern, war das eigentlich gar nicht, war nicht präsent. Ja, muss man sagen.
Das heißt, du hast Geschwister?
Ich habe einen älteren Bruder, genau. Der hat Jura studiert, ist drei Jahre älter als ich und war dann bei so einer Großkanzlei, Hengeler, kennt man auch.
Ja, kennt man.
Und der leitet heute die Rechtsabteilung von Adidas. Also hat auch eine eher klassische Karriere vollzogen. Also auch eigentlich ganz spannend, dass wir beide doch ja eher, ich will jetzt nicht sagen monetär geprägte Wege, aber schon eher sozusagen einen Weg gegangen sind. Aber was man eben wirklich bei meinem Vater und auch bei meiner Mutter sagen muss, die waren zwar jetzt nicht unternehmerisch prägend, aber die haben sozusagen diesen klassischeren Weg, den wir jetzt vollzogen haben, 100% mitgetragen. Mhm. Also ne, das ist ja häufig so, dass auch insbesondere Menschen dann aus dem linken, vermeintlich toleranten Spektrum eher nicht so tolerant sind.
Ja. Das gibt es.
Das gibt es. So, und klare Vorstellungen haben. Und das muss man wirklich bei meinen Eltern sagen, die waren wirklich im besten Sinne tolerant. Also es war zum Beispiel auch so, dass mein Bruder mir gesagt hatte, ihr macht doch so ein, bewirb dich mal um so ein Stipendium für Privatschulen in USA. Ich war ein guter Schüler, konnte auch so ganz gut Tennis spielen und dann sagte, bewirb dich doch mal, da gibt es so Stipendien für so Privatschulen, das war so Club der Toten Dichterstyle-Schulen. Und dann habe ich mich da auch beworben und habe das dann auch eben bekommen, das Vollstipendium. Und das war für mich so ein Klickmoment. Ich war dann leider nicht auf so einer Club der Toten Dichterschule, sondern in Dallas, aber einer wahnsinnig tollen Privatschule, die ein irrsinniges Geld kostete. Und da waren sehr viele texanische Unternehmer, die dann ihre Kinder dahin schickten. Und dann, das war so das erste Mal für mich, dass ich da so in Kontakt kam. Und das war auch das erste Mal für mich, dass so Leistungen wirklich was Gutes war. Also ich war auch in der Schule, eigentlich in meinem Jahrgang war ich eigentlich immer so der Beste und so. Das war aber immer, da war ich immer eher so ein bisschen zurückhaltender.
Von Anfang an oder hattest du auch so eine Schulphase, die nicht so gut war? Also ich war bis zur 10. Klasse gar nicht gut.
Nee, ich war eigentlich immer...
War immer ganz gut.
Ich war eigentlich immer gut, ja.
Und wo hast
aber du... Aber das war schon, mein Vater ist, weil der hat zwar nicht wahnsinnig Druck gemacht oder gar keinen Druck gemacht eigentlich, aber es war eigentlich klar, wenn man irgendwas macht, dann macht man es richtig. Ist eigentlich egal, ob man jetzt Tennis spielt, in die Schule geht. So, das war schon irgendwie so die Einstellung, die vermittelt wurde und die, glaube ich, sowohl meinem Bruder als auch mir mitgegeben wurde und das haben wir auch eigentlich immer gemacht. Also egal, was wir halt gemacht haben, wir haben das immer irgendwie mit, ne, also wenn wir schon in der Schule sitzen, dann setzen wir uns jetzt nicht in die letzte Reihe und machen irgendwie nichts, sondern wenn wir schon, dann arbeiten wir halt auch mit. Und das war schon so die generelle Einstellung bei uns zu Hause, das muss man schon sagen. Und das hat sich, was heißt ausgezahlt, aber es war schon irgendwie so etwas, was uns schon, glaube ich, sowohl mein Bruder, der nochmal eine ganze Ecke disziplinierter auch ist, auch gerade im sportlichen Sinne als ich, das hat uns beide schon sehr geprägt, muss man sagen.
Und wenn wir über Prägung reden, so Mentoring klassisches, ne? Also was sind so die Menschen im Leben, die einen vielleicht auch die entscheidende Idee, den Schubs gegeben haben? Wenn du daran zurückdenkst, wer fällt denn dir dann in den frühen Phasen ein und dann, wie ging es dann auch weiter? Also du sagst, das hat mich nochmal inspiriert, das hat mich nochmal in die richtige Richtung auch gebracht und mich unglaublich beeindruckt auch.
Also ich habe jetzt, glaube ich, nicht so den einen Mentor, ne? Das ist nicht so, was ich, dass ich sage, Elon Musk war schon im Alter von 6.
Kein Fanboy.
Hat er mich fast, nee, das ist schon völlig okay, aber ich bin schon ein personenorientierter Mensch, also schon so, dass sozusagen gewisse Dinge bei Personen beeinflussen mich und man muss ganz klar sagen, dieser Malte Brettl, bei dem ich dann später promoviert habe, der hat im Prinzip dafür gesorgt, durch einen Zufall, dass ich dann letztendlich auch dieses erste unternehmerische Ding da gemacht habe, weil ich eben bei dem Diplomarbeit geschrieben habe und an seinem Lehrstuhl an der WHU, der war der damals noch Habilitant, da machten sich eben mehrere Leute selbstständig mit dieser Handelsbörse für antiquarische Bücher oder damals auch akademische Fachbücher. Und irgendwie dachten die, ich könnte da ganz gut zupassen. Und dann hatte mich Malte da im Prinzip reingebracht in diese Gruppe. So, und Malte war schon jemand, der mir am Anfang sehr geholfen hat und wo ich im Prinzip wahrscheinlich, wenn Rocket nicht gewesen wäre, dann auch in diese akademische Schiene nachgefolgt wäre. Also Malte bin ich bis heute wirklich sehr dankbar in der Hinsicht. Und das muss man sagen, der hat mir diesen Impuls da gegeben. Und man muss ganz klar sagen, diese Startup-Richtung hätte ich nicht eingeschlagen, wenn Olli Sammer nicht gewesen wäre. Also das war, weil bei mir war das, ne, ich hätte promoviert wahrscheinlich 99 in Controlling, lustigerweise. Wow. Wenn eben nicht Olli, muss man sagen, mit seinen Mitgründern damals von Alando, davon waren ja drei WHUler, wenn die nicht sozusagen diese Gründerwelle ausgelöst hätten. Also das muss man, und Olli war wirklich jemand, der hat eben damals schon 97 oder sowas oder 96 an der WHU diese Unternehmertum-Gruppe gegründet. Also der wollte immer schon Unternehmer werden. Für mich war das eine Option von, die mir dann irgendwann mal so ein bisschen klar wurde als so opportunistische Möglichkeit. Bei Olli war das wirklich Überzeugung. Also der wollte immer schon was gründen und dem war völlig klar. Und dass das Internet jetzt war, ne, das war eher sozusagen jetzt Mittel zum Zweck.
Genau.
Aber der hätte auch sonst irgendwas anderes gemacht. Also bei dieser Unternehmertum-Gruppe am Anfang lud er irgendwelche Mittelständler ein, die dann da eben an die Hochschule kamen, Vorträge hielten. Und man muss ganz klar sagen, aus meinem Jahrgang machten sich dann eben 20 von 70 Leuten 1999 machten sich selbstständig mit einem Internet-Startup. Und die WHU war damals eben so eine Hochschule, da gingen die Leute eher so zu McKinsey und so weiter. Und das hat, muss man ganz klar sagen, ne, viele kritisieren ihn ja auch immer und so weiter. Aber der hat damals, dass die WHU zu so einer Gründerhochschule wurde, hat er ausgelöst, quasi alleine. Das muss man ganz klar sagen. Und ohne ihn wäre ich auch nicht in diesen Bereich reingegangen.
Und er hat es ja auch noch im Nachgang sehr stark befeuert. Also er hat es nicht ganz uneigennützig, er hat auch sehr gut rekrutiert, keine Frage. Aber ich würde sagen, was die drei Sambas wirklich gut gemacht haben, und ich habe ja nur, durfte sie A, persönlich kennenlernen und hatte B, danach auch noch ab und zu das Vergnügen, sie haben ein unglaublich gutes Timing gehabt. Sie haben erst das Thema Internet gesehen, dann haben sie in Berlin, wo sie ihre Internetfirmen hochgezogen haben, einen völlig unterbewerteten Immobilienmarkt gesehen. Den gehört ja unter anderem das Ulsteinhaus. Also da muss man schon wirklich sagen, die Märkte, die sie beackert haben, erst eigene Unternehmen, dann Investments, dann Immobilien, da reden wir ja auch jeweils von Milliarden, die entstanden sind. Und von daher drei Brüder, auch ich finde eine tolle Kombination. Ich habe ja mein Unternehmen auch mit meinem Bruder zusammen gegründet. Ganz toll, wenn man sich aufeinander verlassen kann und gewisse Dinge einfach ausschließen kann, weil man eben dieselbe Ethik hat, dasselbe Verständnis und weil man auch sehr viel Sympathie füreinander hegen sollte. Zumindest ab 18 plus, davor kann es ja mit Brüdern auch ein bisschen schwierig sein. Da muss man schon sagen, klar, unglaublich beeindruckend. Malte, denn Olli, sehr pushy natürlich.
Genau.
Ansonsten noch so ein paar Unternehmer, vielleicht, wo du sagst, die sind mir mal über den Weg gelaufen, da hast du schon gemerkt, puh, da ist im Oberstübchen eine ganze Menge richtig und die haben echt auch einen großen, guten Blick, auch einen visionären Blick vielleicht.
Ja, also ich glaube, es waren schon immer so diese Unternehmer, die ich da im Barocket kennenlernen durfte oder auch über diese Angel-Themen, die ich dann da gemacht habe. Und jetzt eben auch bei Project A, das ist schon, ne, das ist immer, man lernt schon eine Menge davon und von denen ich jetzt eben auch eine Menge lerne. Ich bin jetzt mittlerweile, das ist auch eher so ein Zufall, also viel in meinem Leben ist Zufall, muss man ganz klar sagen. Wir haben eben damals bei Project A Unternehmer oder Family, deren Family Office Services gesucht als Investoren, ne? Um eben dann, ja. Wir hatten ja damals Otto und Springer als erste Investoren dabei, ganz am Anfang nur Otto. Und darüber bin ich so ein bisschen natürlich überhaupt in diese Familienunternehmer-Szene reingeraten, ist jetzt zu viel, aber das war, kannte ich natürlich gar nicht, ne? Weil es war vom Haushalt her oder von zu Hause kannte ich das nicht. Und dann lernt man eben mal so Michael Otto kennen und dann auch andere Mittelständler, Thorsten Töller zum Beispiel.
Fressnapf,
wo ich jetzt im Beirat sein darf seit ein paar Jahren, da siehst du so, er ist halt ein Typ, der macht mit 25 seinen ersten Shop irgendwie auf, ne? Und jetzt ist er immer noch CEO oder Verwaltungs- ja. Vorsitzender, aber so, nennen wir so eine Art Co-CEO. Und 30 Jahre später führt er halt ein über 4 Milliarden Umsatzunternehmen.
Soweit ich weiß, mit relativ wenig Bankdarlehen, der hat diese Unternehmen fast alleine aus eigener Kraft ohne nennenswertes Fremdkapital aufgebaut und die laufen alle sehr, sehr gut. Also auch frühzeitig einen Trend erkannt, ja. Den filialisiert. Also
per Franchise,
glaube ich, Unternehmer.
Weil das halt Cash gespart hat.
Ich glaube, stark investiert bei Signa. Soweit ich es aus dem Manager-Magazin kenne, ne, du kannst eben nicht in allen Märkten super erfolgreich unterwegs sein. Ne, das ist ja auch
und wie gesagt,
einigen anderen passiert.
Absolut. Ich glaube, wenn man unternehmerisch ist, dann macht man halt auch mal das eine oder andere, setzt man auch mal daneben, das ist völlig klar. Aber ich glaube, dass er jetzt deutlich mehr Retardung richtig getroffen hat als falsch, das steht, glaube ich, außer Frage. Also ich lasse, das sind sicherlich so Leute, wo ich dann eben auch einen gewissen Kontakt zu habe und wo ich mich schon dran orientiere. Klar, ne, auch Leute wie ein Robert Gentz, ne, Gründer hier von Zalando, mit dem ich ja recht eng da zusammenarbeiten durfte über einen gewissen Zeitraum, den ich jetzt auch weiterverfolge. Leute wie ein Tarek Müller. Das ist eigentlich so mein Ding auch. Ich bin nicht jemand, der so sagt, von Kopf bis Fuß Elon Musk oder wer auch immer ist mein Held, ne, ja. Sondern ich finde eigentlich immer, jeder kann halt gewisse Aspekte, hat gewisse Stärken.
Ja, da muss man fairerweise sagen, der Florian, ich glaube, einer der ersten Sätze über Robert Gentz von Florian zu mir war, die Jungs haben vorher ungefähr so Badelatschen in Brasilien online verkauft. Dann haben die bei uns Zalando gegründet. Das war auch die Zeit, wo ich da war gerade, also wo Zalando und Ladenzeiten und sowas losging. Und da hast du gesagt, hätte mir irgendjemand gesagt, dass der Robert mal einen DAX-Konzern führt, das hätte ich komplett verneint in den ersten Jahren. Also auch unglaublich die Entwicklung von jemandem, also wäre auch jemand, den ich unglaublich gerne hier sitzen hätte, die Entwicklung von jemandem, er kommt aus Brasilien, hat aus jugendlichen Leichtsinn heraus sozusagen da drüben einen Online-Shop
betrieben.
Mexiko war es, ja. Südamerika. Ne?
Egal.
Kommt er nach Deutschland, beginnt mit euch zusammen quasi das Zalando-Game und wir reden heute von einem Unternehmen, was im DAX ist, was etliche tausend Mitarbeiter hat und der Robert ist immer noch da. Ich weiß es ja zumindest so ein bisschen als Aufsichtsrat, wie schwer auch die Kommunikation auf einmal ist, wenn man börsennotiert ist, geschweige denn DAX-Vorstand, wo also immer 7, 8, 9, 10 Anwälte im Hintergrund sitzen bei einer HV und dir ins Ohr flüstern. Auch das hat der Robert super souverän gemeistert. Also unglaublich, was auch in jemanden drinsteckt, diese Entwicklung komplett mitzugehen bis an diesen Punkt.
Ja,
und
man muss halt sagen, ne, also jetzt klar, der Zalando-Vorstand wurde dann ja auch erweitert um jemanden wie Jim Freeman und so weiter, aber du hast halt eine Zeit lang waren halt wirklich ein Ruben Ritter, ein David Schneider, ein David Schröder und eben Robert, die das Unternehmen neben 3, 4 anderen Leuten ganz wesentlich geführt haben. Das war im Prinzip eine Jahrgangsgruppe, sogar ich glaube zum Teil Lerngruppe eines WAU-Jahrgangs. Ja, so. Und das ist natürlich schon also sehr schlau und gut und so weiter, aber sehr komplementär auch von den Persönlichkeiten. Und das ist schon cool, wenn du so eine Entwicklung eben so ein bisschen beobachten darfst, dann sage ich jetzt mal eher. Ne? Das ist und ich finde, da kann man sich schon eine Menge abgucken. Ich glaube, was mein wesentliches Learning ist, und das muss man eben auch sagen, bei Rocket hattest du auch eine Reihe von Leuten, die immer versucht haben, dann so zu sein wie Olli Samwer. Das war eigentlich ganz, ganz spannend. Und das gipfelte dann insoweit, dass die dann, ob jetzt bewusst oder unbewusst, die Stimme imitiert haben, die Art zu sprechen. Und du merktest so, das ist gar nicht authentisch. Und da wurde mir dann eben auch nochmal klar, ja, man kann sich gewisse Dinge angucken von Menschen. Ja. Wie machen die Dinge, wie gucken die auf Dinge. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man das dann eben durch den eigenen Filter durchlaufen lässt und sagt, das ist jetzt total cool, ne? Aber passt das eigentlich zu mir? Ist das authentisch? Weil das muss man ganz klar sagen, das habe ich gelernt als Unternehmer. Man kann natürlich eine gewisse Rolle spielen, eine gewisse Zeit lang, aber ich glaube, man muss natürlich letztendlich eine Rolle finden, die schon ziemlich nah dran ist an den eigenen Stärken, Schwächen und Persönlichkeitsprofil. Und deswegen kann man auch gar nicht sozusagen einfach blind irgendwelchen Vorbildern folgen, sondern man kann sich nur gewisse Dinge anschauen, Ansätze angucken und das dann durch den eigenen Filter laufen lassen. Bin ich eigentlich in der Lage, diesen Ansatz, Persönlichkeitsstärken, Schwächenprofil bedingt, wirklich glaubwürdig auszufüllen? Wenn man in der Lage ist, sozusagen so auf sich draufzuschauen, dann ist das schon mal ein wahnsinnig entlastendes, erstmal für sich selbst wahnsinnig entlastend, ne? Weil man natürlich auch so, es gibt ja viele, die rennen immer dem hinterher, was andere Leute irgendwo machen und so weiter. Und das macht einen wahnsinnig, ne, auf Dauer. Und es sorgt eben auch nicht dafür, dass man sozusagen man will ja die beste Version seiner selbst sein. So. Und das kann man eigentlich nur dann, wenn man natürlich Dinge vorantreibt, die wirklich zu einem passen. Und deswegen finde ich es ganz wichtig zu sagen, ja, ich habe nicht das und das Vorbild, sondern man sollte offen durch die Welt laufen und sagen, wie macht der denn Dinge, wirklich versucht dahin zu gucken und dann sich zu überlegen, was ist denn meine Interpretation dessen?
Das ist ein sehr hehrer Anspruch. Ich glaube, dazu gehört auch ganz viel Selbstreflexion. Also für mich war der Step, als ich das erste Mal zurückgetreten bin und quasi gesagt habe, mein Unternehmen fängt langsam an zu laufen, ich bin 100% Gesellschafter, wer sind denn die Leute neben mir, die das hier treiben und wie bekomme ich die beteiligt an diesem Erfolg? Weil ich gute Leute auch verloren habe, die eben dann zu Amazon, zu Google und Co. abgewandert sind, was ja nicht so schön ist. Und erst ab dem Moment wurde ich ein bisschen freier. Und dann kam irgendwann auch die Selbstreflexion, was kannst du, was willst du, wo musst du zurücktreten, weil es andere deutlich besser können. Wir haben ja im Durchschnitt, würde ich sagen, sehr viel Glück gehabt die letzten 20, 25 Jahre, sicherlich auch viel dafür gearbeitet. Aber was sagst du selber, was waren so eine Niederlage, die sich bis heute bei dir eingeprägt hat und die dich vielleicht dann dementsprechend auch etwas devoter, aber vor allem auch besser gemacht hat und die dir heute auch noch eine Mahnung ist.
Du hast ja als Unternehmer oder sozusagen als Investor hast du ja wahnsinnig viele Niederlagen, ne?
Ja.
Also insbesondere an falschen Investments, was völlig normal ist, weil du ungefähr 50% der Investments, die wir tätigen in der frühen Phase, das darf man immer nicht vergessen. Das ist auch bei den Top-US-Investoren so, da verlierst du Geld. Was aber für mich schon nochmal ein paar ganz wesentliche Learnings waren an Niederlagen. Ich habe zum Beispiel auch dann angefangen, ne, und das ist, glaube ich, echt nochmal ein ganz, ganz interessantes Learning auch für andere. Ich habe zum Beispiel mal angefangen, in Südafrika in irgendwelche Goldminen zu investieren. Ne, in der Hybris, dass man irgendwie sagt, ich bin ein toller Investor. Das heißt, na klar verstehe ich, wie sozusagen die Dynamiken sind in einem Land, was ich nicht verstehe, in einer Industrie, die ich nicht verstehe. Also da jetzt zu investieren mit irgendwie einem Tag Vorbereitung, wie schwer kann es denn sein? Und da habe ich viel Geld verloren. Und da ist mir nochmal ganz klar geworden, dass man im Prinzip, man hat als Unternehmer oder als Investor, ist eigentlich egal, man hat halt einen gewissen Bereich, wo man in der Lage ist, eine Überrendite zu erwirtschaften, ja, aufgrund von überlegenem Insight. Mhm. Und dieser Bereich ist relativ klein. Und in dem Moment, wenn man diesen Bereich verlässt, gibt es andere Leute, die haben in der Regel eben diesen Insight. Und entweder man sucht sich diese Leute und macht mit diesen Leuten irgendwas gemeinsam. Aus irgendwelchen Gründen lassen die ihn halt mitmachen. Oder man lässt es halt. Und das stelle ich bei relativ vielen, auch gerade so Familienunternehmern fest, die sagen, ich habe eine sehr erfolgreiche Maschinenbaufirma und jetzt investiere ich in Biogasanlagen in Kasachstan und meine allen Ernstes, dass ich jetzt sozusagen, also wenn ich einen Anspruch habe, überall eine Überrendite zu erzielen, dann ist das de facto eine wahnsinnige Hybris und Überschätzung der eigenen Person. Und das ist für mich so ein ganz klares Learning. Versuche sozusagen entweder sehr gute Marktexperten zu finden, mit denen du gemeinsam was machst und sich dann aber auch immer zu überlegen, warum machen die das jetzt mit dir? Ne? So, und für beides solltest du eine gute Antwort haben. Wer sind die Marktexperten und warum sollten die jetzt mit dir irgendwas zusammen machen? Und ansonsten versuche nicht überall Überrenditen zu erzielen, sondern konzentriere dich in deiner Überrenditenerzielung auf Bereiche, wo du eine ernstzunehmende Annahme treffen kannst, dass du da wirklich mehr Insight hast als andere. Und da solltest du unternehmerische Rendite. Und das war für mich nochmal ein ganz wesentliches Learning. Ja, was sind vielleicht noch, vielleicht eine Sache, wo ich eigentlich eine Reihe von Niederlagen im Prinzip, eher auf persönlicher, zwischenmenschlicher Ebene, die, glaube ich, noch ganz spannend sind, die eigentlich immer auf einen ganz wesentlichen Teil meines Charakters zurückzuführen sind. Ich bin ein relativ konfliktscheuer Mensch. Das weiß ich auch.
Das hat er bei der Kündigung von mir komplett ausgeblendet, muss ich dazu sagen.
Da hatte ich mich aber auch gut vorbereitet. So, genauso wie ich mich auf Gespräche mit Olli Sammer auch sehr gut vorbereitet habe. Aber man muss sagen, relativ viele zwischenmenschliche Enttäuschungen, die ich verursacht habe, resultierten im Prinzip aus einer Konfliktscheue meinerseits, die quasi dazu geführt haben, dass ich Konflikte sehr, sehr lange nicht richtig adressiert habe oder Entscheidungen sozusagen, wo eigentlich völlig klar war, dass ich mich hätte von einer Person trennen müssen oder so, wo ich das so lange rausgezögert habe, dass im Prinzip nochmal deutlich mehr an emotionaler Verletzung und Verquerung dadurch erzeugt wurde, dass ich im Prinzip mich nicht getraut habe, das frühzeitig anzusprechen. Und ich bin mittlerweile, ist auch meine Frau ein sehr guter Coach für mich. Also meine Frau hat sehr wenig Probleme, Dinge direkt anzusprechen, und das führt im Prinzip wirklich dazu, muss man sagen, dass Beziehungen halt viel besser sind, und das ist nicht nur in der Ehe so, sondern es ist auch generell in Partnerschaften so, wenn es Konfliktpunkte gibt, diese wirklich schnell zu adressieren, offen zu adressieren, und das habe ich häufig nicht gemacht und dabei, glaube ich, Menschen deutlich mehr verletzt und auch sozusagen nachhaltige Schäden hinterlassen, als ich das hätte, also rein aus dem Sachverhalt hätte tun müssen. Und das war, und da bin ich bis heute nicht gut. Ne? Ich weiß das aber und versuche das halt wirklich, mich zu zwingen, da besser zu sein. Und ich kenne lustigerweise auch sehr erfolgreiche Menschen, wo du ja so denkst, das kann ja jetzt so für den Typen da nicht so schwer sein. Der ist jetzt hier Milliardär, wieso tut er sich denn so schwer damit? Aber es ist echt spannend. Die Leute können halt nicht aus ihrer Persönlichkeitsstruktur. Genauso. Und aber deswegen ist es halt so wichtig, dass man sich selbst schonungslos versucht, immer wieder von außen, quasi wie von außen zu betrachten und zu sagen, was hat das eigentlich für Implikationen, was ich für ein Typ bin und welche Verhaltensweisen muss ich mich eigentlich einstellen? Weil man kann das ja, wenn man mit Willen, kann man sich damit ja, kann man das ja adressieren. Ne?
Das stimmt. Oder man sucht sich vielleicht auch jemanden an seiner Seite, auch im Unternehmen, der das eben auffängt und das auch für andere übersetzen kann. Und das Thema direkte, offene Kommunikation, gerne auch offenherzige Kommunikation. Also geht ja auch, wollen ja ab und zu auch mal so ein Lifehack verraten. Ich sage jetzt mal, was mein aktueller Lifehack ist, wenn Leute quasi auf mich zukommen oder ich auf Leute zugehe, weil ich eben Themen habe, dann sage ich immer, ich möchte dir ganz klar mein aktuelles Problem adressieren, was mir auch Magenschmerzen bereitet, und möchte es so ein bisschen zu unserem gemeinsamen Problem machen. Also ich bin jetzt quasi sehr transparent in der Kommunikation, und dann gehen wir beide raus und werden uns aber nochmal dazu zusammensetzen, aber ich möchte dir erzählen, was mich bewegt, und ich kann dir sagen, ganz oft sprichst du den Menschen damit aus dem Herzen. Florian, das Thema Nachfolge. Du bist jetzt in einem Unternehmen drin, du bist bei zahlreichen Unternehmen beteiligt, sowohl als Florian Heinemann, als auch vielleicht mit einer Beteiligungsgesellschaft, als auch mit Project A. Was uns beide eint, ist ein Sack voll Kinder, könnte man sagen. Was ist dir bei deinen Kindern wichtig? Und was glaubst du, wie du aus dieser Tretmühle Selbstständigkeit mal irgendwann rauskommst? Wie stellst du dir das so vor?
Ja, also anders als bei dir bin ich ja sozusagen jetzt nicht wesentlicher Teilhaber eines quasi Markus Seidel Familienunternehmens, sondern Project A ist ja eine Partnerschaft. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eines meiner Kinder mal Partner wird bei Project A und Teilhaber, die ist jetzt nicht wahnsinnig hoch. Ne? Also darauf sind ja Partnerschaften nicht angelegt. Also ähnlich wie jetzt in McKinsey oder irgendwelche Rechtsanwaltskanzleien oder so. Da gibt es in der Regel irgendwann irgendein Maximalalter, wo auch immer das ist, 59, 61, 63, was auch immer. Und dann scheidest du im Prinzip aus der Partnerschaft aus und gibst auch deine Anteile an die nächste Generation über. So ist eigentlich das grundsätzliche Modell. Okay. Und es gibt sogar auch eine Reihe von sehr ernstzunehmenden institutionellen Anlegern in den USA oder angelsächsisch geprägten, die halt sagen, wir investieren eigentlich auch nur in Venture-Fonds, die schon mal gezeigt haben, dass sie in der Lage sind, so einen Generationenübergang zu zeigen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch schlau. Ne? Also wir können ja so von irgendwelchen McKinseys und Anwaltskanzleien ja lernen, ne? Dass quasi es gelingt, durch so einen strukturierten Generationenübergang immer wieder dafür zu sorgen, dass frische Ideen, frische Energie mit voller Motivation dann dazu beiträgt, dass die Firma sich weiterentwickelt. Also insofern ist es, glaube ich, schon ein Modell. Andererseits gibt es natürlich auch Familienunternehmen, die es schaffen über Generationen. Ja. Ne? Also insofern kann man, glaube ich, nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Aber ich glaube, im Venture-Bereich zumindest oder im Investitionsbereich, auch im Private Equity, ist es ja ähnlich. Da hast du eigentlich schon so, dass die meisten als Partnerschaften organisiert sind, wo auch irgendwann der Weg raus aus der Partnerschaft klar definiert ist. Und das ist auch etwas, was wir uns vorgenommen haben, dass wir das auch so schaffen. Ja? Und deswegen ist eigentlich für meine Kinder jetzt der Weg Project A ist im Prinzip nicht verschlossen, ne? Aber sie sind da im Prinzip wie jeder andere auch, der da eben Partner werden könnte oder eben auch nicht. Ne? So. Und deswegen also geht es bei mir eben eher um das Thema wie auch bei dir Ausbildung. Ne? Ja. Also und da geht es jetzt weniger darum, dass sie jetzt irgendwie besonders gut Latein können oder Altgriechisch, sondern da geht es eben eher darum, wie können wir im Prinzip sicherstellen, dass unsere Kinder halt möglichst, klar, die sollen irgendwie wissen, wie man schreibt und rechnet und so weiter, aber ansonsten sollen die ja im Prinzip einfach für sich selbst rausfinden, wo habe ich gewisse Stärken und was möchte ich auch gerne machen, und ihnen, glaube ich, auch ein realistisches Bild dabei vermitteln, was hat das für finanzielle Implikationen, ne? Weil ich glaube, so häufig dieses Follow your passion ist ja ein recht naiver Ansatz. Ich würde halt eher sagen, follow your strengths, ne? Und verstehe aber dabei, was heißt das dann, ne? Sozusagen. Weil ich glaube, niemand, da gibt es ja dieses Scott Galloway-Beispiel, wo er sagt, so der Steuerrechtsanwalt, der sehr erfolgreich ist, der ist wahrscheinlich nicht mit 18 da losgelaufen und hat gesagt, ich mache jetzt hier Jura mit Schwerpunkt Steuerrecht, weil das war meine Passion. Ja. Ne? Ich konnte schon mit 12 nichts anderes denken, als sozusagen, wie ist die beste Steuerstruktur für den Übergang einer Familie von dem Staat in den Staat. Das gibt es nicht. Trotzdem ist dieser Mensch dann wahrscheinlich happy mit dem, Scott Galloway ist da sehr sozusagen auf dem finanziellen Erfolg abstellend. Ich glaube halt, wenn man sich anschaut, was ist so, was macht Menschen zu glücklichen Menschen, dann geht es ja auch sehr stark um das Thema Selbstwirksamkeit. Was ich glaube, dass es fast wichtiger ist als finanzieller Erfolg, ist, ein gewisser wirtschaftlicher Mindesterfolg muss da sein, ne? Und der muss halt zu dem passen, was man sich als Leben vorstellt. Und da gibt es halt Menschen, die brauchen da mehr, um quasi ihren Mindestansprüchen zu genügen, andere weniger. Aber ich glaube, der wesentlichere Treiber, ob die jetzt wirklich glücklich sind mit ihrem Leben, ist Selbstwirksamkeit. Und ich glaube, was wir halt versuchen, ist, denen gewisse Basis-Skillset mitzugeben und dann einfach eine Vielzahl von Anregungen, ne, die sie hoffentlich in die Lage versetzen wird, für sich selbst rauszufinden, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut und was sind eigentlich Bereiche, wo ich gerne sozusagen oder wo ich merke, dass ich da eine gewisse Selbstwirksamkeit entfalten möchte. Und ich glaube, wenn wir das irgendwie hinkriegen bei der Mehrheit der Kinder, dann wäre das schon mal nicht schlecht. Was da jetzt genau bei rauskommen wird, das werden wir sehen. Ne? Das heißt, deswegen versuche ich halt meinen Kindern dabei eben zu helfen, zu sagen, guck mal, wir reisen jetzt, fangen jetzt an viel zu reisen. Die arbeiten an verschiedensten Stellen, bei verschiedensten Unternehmen mal mit. Ne? Ich versuche die jetzt auch bei mir mal ab und zu mitzunehmen. Die machen alle sehr intensiv Sport. Ne? Das halte ich auch für ganz wesentlich, um sich selbst kennenzulernen.
Teamsport oder eher Individualsport?
Teamsport ist, also die machen jetzt alle Teamsport in dem Fall. Ne? So, aber ich glaube, das hilft nochmal zusätzlich. Aber es ist eigentlich wahrscheinlich der Kern von Sport. Also es ist schön, wenn man Sport im Team macht, weil es natürlich sozusagen auch gerade, wenn man dann später in Organisation ist. Andererseits, wenn man sowas macht wie Tennis oder wenn man sowas macht wie Schwimmen oder so, ja, nur mit sich selbst, voll verantwortlich, keine Entschuldigung, ne, so nur du.
Es lehrt dich als Individuum zu funktionieren, ne?
Das ist schon auch, hat schon auch was. Also ich glaube, das Perfekte ist eigentlich eine Mischung aus Teamsport und Individualsport, weil ich finde so dieses sich nicht aus der Verantwortung stehlen können, das hat schon auch was, muss man sagen. Und es gibt halt keine Entschuldigung, ja, vielleicht die Bälle oder der Schläger oder der böse Schiedsrichter oder was auch immer. Aber ich glaube, Sport kann ein ganz wesentliches Element sein. Mal abgesehen davon, dass es ja auch genug Studien gibt, die irgendwie sagen, hier, der Mensch muss eigentlich auch, um glücklich zu sein, brauchst du eine gewisse körperliche Fitness. Sonst, wenn du das nicht mindestens hast, dann kommt schon alleine daraus eine gewisse Quelle des Unglücklichseins.
Das bedeutet heißt, auch was für einen Hormonhaushalt, ne? Also absolut. Da passiert eine ganze Menge.
Ne? Das heißt also, eine Mischung aus Sport und dann verschiedensten Anregungen und was dann dabei rauskommen wird, werden wir sehen. Ne? So, aber ich glaube, ich versuche mit unseren Kindern halt wirklich in einen Dialog einzutreten, dass sie verstehen, was sind die Vor- und Nachteile der Entscheidungen, die sie da eben treffen. Ne? Und was ich mir sehr wünschen würde, für mich ist eben dieses nach Selbstwirksamkeit streben und zu sagen, ich mache etwas Unternehmerisches, das muss gar nicht unbedingt unternehmerisch jetzt in dem Sinne sein, dass man jetzt irgendwie ein Excel aufbaut oder ein Project A, sondern was Unternehmerisches kann auch sein, ich führe einen Sportverein. Ja. Oder ich führe, wenn du zum Beispiel anguckst, ein Project Together, finde ich zum Beispiel, ein Joint Politics, finde ich ganz tolle NGOs, die auch sehr unternehmerisch geführt werden. Ja. Auch wenn es nicht darum geht, da jetzt irgendwie wahnsinnig viel Geld zu verdienen, aber eben Impact zu haben. Ne? Und ich glaube, wenn man so diese Denke hat, ich will Impact erzielen, bei egal was ich mache. Der kann monetär sein, der muss nicht monetär sein. Wenn er nicht monetär ist, muss sozusagen mein eigenes Verständnis von dem, was ich an wirtschaftlichem Mindesterfolg brauche, um happy zu sein, das muss in sich kongruent sein. Ja. Ich glaube, wenn man den Kindern dabei hilft, da ein in sich stimmiges Set irgendwo oder Konstrukt zu finden, dann hat man schon wahnsinnig viel erreicht. Ne? Ja. So, und mal gucken. Also das ist, wie gesagt, ist eine Reise. Ich bin jetzt der Letzte, der sagt, meine Kinder müssen alle Venture Capital oder Startup oder irgendwas, weil es muss halt zu den Kindern passen. Und ich glaube, da muss man auch die Kinder so ein Stück weit vor schützen. Und es gibt ja viele Familienunternehmer, Kinder, die meinen, sie müssten jetzt unbedingt dieses Unternehmen fortführen. Und ich versuche auch immer sozusagen Familienunternehmern, Unternehmerinnen, die ich kenne, versuche ich auch so ein bisschen in der Diskussion, wenn man auf diese Ebene überhaupt kommt, zu sagen, aus meiner Sicht hast du nicht die Verpflichtung, das Unternehmen fortzuführen, sondern du hast die Verpflichtung, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass das, was dir übergeben wurde an Ressourcen, das idealerweise zu erhalten oder weiterzuentwickeln. Und ob du das machst, ob das Unternehmen verkauft wird, es passiert was völlig anderes mit diesen Ressourcen. Ne? Das Einzige, was du nicht machen darfst, aus meiner Sicht, ist leichtfertig dieses Ressourcengeschenk, was dir übergeben wurde, das leichtfertig zu verspielen. Sich zu zwingen, genau dieselbe Rolle zu erfüllen, die die eigenen Eltern. Ne? Das ist genauso falsch wie, ich meine, es gibt ja diese Ärztefamilien oder Juristenfamilien. Da halte ich für kompletten Schwachsinn, ja. Ne? Wenn sozusagen die Kinder aus, sie wissen es nicht besser, einfach das Gleiche machen wie ihre Eltern. Das kann zufälligerweise richtig sein.
Ne? Die müssen ja eigentlich andere Talente haben.
Aber die Wahrscheinlichkeit spricht dagegen. Genau. So, und ich glaube, sich da selbst diese Freiheit zu nehmen, und ich glaube, das ist eben wahnsinnig wichtig. Und das Spannende ist ja, das merkt man auch so ein bisschen dann bei den eigenen Kindern, die Kinder entwickeln sich teilweise selbst diesen Druck. Ne? Mhm. Also es ist gar nicht nur unbedingt so, dass der böse Patriarchenvater hinter den Kindern steht und sagt, du musst aber das unternehmen, sondern teilweise entwickeln die selbst diese Erwartungshaltung an sich selbst, ohne dass das jetzt wahnsinnig intensiv an sie herangetragen wird. Und ich glaube, den Kindern das zu nehmen, und das ist und vielleicht auch sozusagen, dass ihr Erfolg nur quasi in dem Geld gemessen wird und dass sie dann genauso viel Geld erwirtschaften müssen wie jetzt diese Generation und so. Ich glaube, wenn man das schafft, die da so ein bisschen von loszukriegen und zu sagen, du musst deine eigene Konfiguration finden, die für dich passt. Ich erwarte von dir, dass du dir selbst ambitionierte Maßstäbe setzt, aber entlang der Dimensionen, die du für dich als wichtig und richtig im Sinne deiner eigenen Selbstwirksamkeit erkennst. Das ist eigentlich der Kern. Und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass uns das gelingt. Also wir sind 8 bis 16,
wow.
4 Kinder und das werden noch ein paar interessante Gespräche. Bis wir soweit sind und ob ich dir sagen kann, dass uns das gelungen ist oder nicht.
Ich glaube auch, den Kindern das richtige Skillset zu geben, alle Möglichkeiten, sich in alle Richtungen auch zu entwickeln, super wichtig. Ich wohne ja im Umland von Berlin, das heißt sehr ländlich, mit teilweise auch etwas größeren Grundstücken. Und ich habe wirklich Freunde, auch sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer, die ihren Kindern beibringen, wie man Kartoffeln anbaut. Mhm. Die ihre Kinder wirklich auch viel mit den Großeltern ganz viele Dinge ausprobieren lassen, sei es Silvester Pyrotechnik oder sei, dass du wirklich auch Physik im Alltag kennenlernst, weißt, wie Dinge funktionieren, der Solarspeicher, warum wächst jetzt die Kartoffel, warum nicht, welche Schädlinge gibt es. Also super gründliches Wissen und das ist halt echt schön zu sehen, wie Dinge adaptiert werden, wie Kinder, also für mich jedenfalls, wie Kinder auch Werte übernehmen von dir und auch dementsprechend hoffentlich der soziale Umgang mal sehr, sehr stark wird, weil du willst ja eigentlich, dass all die Erfahrungen, die du im Leben gemacht hast, dass deine Kinder die vorher machen und auch das Leid in Anführungszeichen, was du erfahren hast, dass du das vielleicht ersparen kannst. Dann versuchst du doch viel vorwegzunehmen und zu sagen, in der Situation würde ich das so machen und da kommen wir auch wieder auf das Kommunikationsthema. Ganz viel ist Kommunikation. Mhm. Ja, und was mich noch interessieren würde, vielleicht eine Sache, ich will ja auch, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier schlauer rausgehen. Ich möchte eigentlich von jedem so ein Lifehack haben. Mhm. Ja, hast du ein Lifehack parat oder soll ich erstmal meinen Lifehack sagen?
Ein Lifehack?
Ein Lifehack. Also irgendwas, wo du sagst, das ist eine kleine Abkürzung im Leben. Ich sag dir mal einen relativ einfachen Lifehack. Das Auto immer voll tanken, weil das kostet ja auch immer Zeit, wieder an die Tankstelle ran zu warten und so weiter. Das wäre ein sehr einfacher Lifehack. Ich habe letztens bei Insta gelesen, nicht bei Insta, war es bei LinkedIn. Ein ziemlich cooler Lifehack ist es, Sprachnachrichten und Co. einfach anderthalbfach und doppelt so schnell abzuhören. Ich glaube, den haben viele von uns schon für sich ergründet. Der war jetzt also auch nicht komplett neu. Hast du irgendetwas, was du Gründerinnen, Unternehmern oder auch unternehmerisch Interessierten mitgeben kannst, wo du sagst, das ist so ein Ding, das hat sich bei mir eingeprägt, das mache ich vielleicht auch bis heute, das ist irgendwie da und das finde ich gut.
Also vielleicht zwei Dinge. Also erstmal so ein bisschen was entlang der Sachen, was du gerade sagtest. Ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, ich diktiere alles, was ich irgendwie diktieren kann an Nachrichten, weil du das halt auch unterwegs kannst. Also ich diktiere mindestens die Hälfte meiner E-Mails, diktiere ich, weil es viel schneller geht, als wenn du tippst. Ne? Und das kannst du vor allen Dingen, auch wenn ich jetzt im Taxi zu dir hier fahre, diktiere ich halt 10 E-Mails.
Musstest du dir dafür einen anderen Sprech angewöhnen oder kannst du genauso sprechen, wie du auch sonst immer sprichst?
Ja, du musst so ein bisschen innerhalb eines Sprachraums bleiben.
Ja.
Dann checkt Siri das besser. Man muss das schon ein bisschen üben. Ne? Weil man dann auch, wenn man es gut kann, spricht man wie so ein Notar. Also man spricht halt echt schnell und man muss halt dann sozusagen das Leben ist schön, Punkt, heute möchte ich dich herzlich grüßen, das war ja wirklich eine tolle Sache. So, ne? Also du redest dann eben relativ schnell und das ist echt Produktivitäts-Enhancing. Genau, und eine Sache, die ich auch jedem nur empfehlen kann, gerade vor dem Hintergrund, wenn man dann Familie hat oder wenn man wirklich viel arbeitet und so weiter, das ist wirklich maximales Outsourcing. Und Overstaffing, was wir halt sehr früh gemacht haben. Und das muss ich auch sagen, das habe ich von Olli Samba gelernt, ja, auch ein Stück weit. Der wirklich alles, was er nicht selbst machen muss, hat er outgesourced.
Super.
Da muss man natürlich sagen, das muss man sich natürlich auch leisten können, aber man muss es sich auch leisten wollen. Ne? Also wir hatten zum Beispiel, meine Frau hat auch direkt relativ schnell dann weitergearbeitet mit dem ersten Kind, ich auch. Und wir hatten halt von Anfang an eine Nanny, ne, die das macht. Ja, das ist teuer natürlich. Ja. Ne? Aber selbst, und Leute überlegen sich dann immer so, lohnt sich das finanziell? Und alleine der Fakt, dass beide im Job bleiben können, ist wahnsinnig gut für die Partnerschaft, wahnsinnig gut auch perspektivisch dann für die eigene Karriere. Du kannst, ich meine, du hast jetzt unseren Ältesten, glaube ich, auch mal kennengelernt. Also, ob es jetzt den Kindern schadet, das werden wir sehen. Ja, so. Aber ich habe nicht den Eindruck, wenn man das gut macht und es gibt wahnsinnig viel Ruhe. Wir haben sehr häufig eine Haushaltskraft zu Hause. Wir haben häufig jemanden, der kocht. Ich habe eine Assistentin, die sozusagen privat alle Rechnungen überweist und macht und tut. Also wir haben wirklich alles outgesourced, was geht. Klar sind wir jetzt natürlich auch in einer privilegierteren Situation, aber ich glaube gerade so dieses Thema, wenn man zwei Akademiker-Einkommen hat, sich dann eine Kinderfrau und eine Putzfrau relativ häufig zu leisten oder eine Reinigungskraft, das bringt so viel Ruhe ins Leben. Und häufig ist es eben auch nur für ein paar Jahre, bis dann die Kinder in der Schule sind und so. Ne? Also das ist so. Und ich glaube sozusagen, dieses Learning eher zu overstaffen und an die Schmerzgrenze dessen zu gehen, was man sich selbst hätte vorstellen können. Und gerade wenn man natürlich dann auch so im Haushalt kommt, wo so, da war die Mutter zu Hause, da hätte man sich das nie vorstellen können, dass man so viel Geld dann für irgendwie Unterstützung ausgibt und das rechnet sich doch nicht. Und ich glaube, das ist die falsche, also würde ich jetzt mittlerweile sagen, ist die falsche Betrachtungsweise, weil ich glaube, der indirekte Benefit und der langfristige finanzielle Benefit, der da rauskommt, übersteigt sehr, sehr häufig die Kosten dessen um ein Weites.
Das ist ja auch irgendwie wieder unternehmerisch. Wir waren ja vorhin bei dem Punkt, dass du sagst, ich will die Sache, die ich mache, richtig machen. Und du kannst eben nicht der beste Unternehmer sein, der beste Vater, der beste im Haushalt, der beste, der die Kinder zum Sport bringt. Also im Endeffekt sagst du, ich bringe damit Ruhe in die familiäre Situation. Ich erhalte mir meinen Partner auf Augenhöhe, weil beide im Job sind. Ist ja auch nicht ganz unwichtig. Und ich habe dadurch die Zeit und die Muße in dem, was ich tue, der Beste zu sein, weil ich vielleicht nicht das Meeting anders verlassen muss als alle anderen und weil ich vielleicht nicht durch den Alltag gehetzt bin und auch die Entscheidungen, die ich treffe, aus aller Ruhe heraus treffen kann. Ich glaube, das ist echt nicht unwesentlich. Entscheidungen unter Druck zu treffen, führt meistens nicht zu den besten Entscheidungen. Das ist einfach so.
Was ich für mich gemerkt habe, ist nochmal so dieses Fokus-Thema. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen asozial, aber ich habe nicht wahnsinnig viele Freundschaften, gerade auch während dieser Zeit gepflegt, wo wir kleine, also noch relativ kleine Kinder haben. Unser Sozialleben nimmt langsam wieder zu, würde ich jetzt sagen. Aber wir haben eben eine Zeit lang, wir haben beide unseren Job gemacht. Also ich rede, wenn ich von beide rede, meine Frau nicht. Um die Firma gekümmert, sie hat sich um ihre Sachen, beruflichen Dinge und wir haben uns um die Familie gekümmert. Alles andere war weit, weit, weit von den Prioritäten weit, weit, weit dahinter. Fairerweise, das ist auch das Schöne an Selbstwirksamkeit. Ich habe mir natürlich auch ein unternehmerisches Umfeld mit Leuten gebaut, die ich auch noch nett finde.
Ja. Ne?
So, das hilft natürlich.
Die ein Verständnis dafür haben, was du machst und dich nicht judgen. Ich finde es auch sehr angenehm, solche Freundschaften zu haben, wo du weißt, wir würden auf jeden Fall viel, viel lieber Zeit zusammen verbringen und auch viel, viel mehr. Aber es gibt der Alltag einfach nicht her. Ja. Aber wenn es passt, dann passt, dann machen wir das auch.
Und ich glaube, da seinen Frieden mitzumachen und dann auch nicht immer sozusagen sich selbst dann so, oh, jetzt müsste ich den noch anrufen am Sonntag und du weißt, es ist Sonntagabend, 22.30 Uhr, du bist völlig durch, du hast jetzt eben gerade zwei Kinder ins Bett gebracht, du weißt, du musst jetzt morgen noch da irgendwas vorbereiten oder du rufst jetzt einen Freund an, ne, wo du weißt so, ja, das interessiert mich jetzt schon irgendwie, ne, aber ich habe dafür jetzt einfach keine Kraft. Ja. Und dann zu sagen, das zu sagen, ja, so ist es halt jetzt gerade. Wenn du kleine Kinder hast, ist eben eine Aufgabe, die haben sich das nicht ausgesucht, ne? Sondern du hast die quasi mit deiner Partnerin verursacht.
Ja, genau.
Also trag gefälligst auch die Verantwortung dafür. Das fand ich mal ganz spannend. Wir hatten uns mal irgendwann so eine Therapeutin gesucht, die uns bei der Kindererziehung geholfen hat, um so unseren gemeinsamen Weg zu finden. Und die sagte eben auch so, also ne, sie haben jetzt hier diese Kinder in die Welt gesetzt, die haben sich das, sie tragen jetzt dafür die Verantwortung. Wie in ihrem Job würden sie auch nicht sagen, nee, das ist jetzt irgendwie jemand anders, der dafür zuständig ist. Das ist deine Verantwortung, also kümmere dich drum. Und ich glaube, mehr geht dann halt auch nicht. Ne? Und ich glaube, das damit seinen Frieden zu machen, ist auch nochmal, finde ich, so ein Lifehack. Zu wirklich zu sagen, es gibt dann auch wieder die Zeit, da sind die Kinder älter, da führst du diese Gespräche, wie ich sie gerade beschrieben habe, ne? Was ist so dein Setup für Selbstwirksamkeit und so, die brauchen auch Zeit. Aber da brauchen die dich nicht mehr jeden Tag, jede Stunde. Aber es gibt halt eine Zeit, da brauchen die dich halt. Ne? So, und da bist du auch für die verantwortlich. Und da ist alles andere sekundär. Und ich glaube, wenn man sich das klar macht, dann geht es einem im Leben besser.
Dafür liebe ich übrigens Dr. Florian Heinemann. Das hat er mir schon mal erzählt, auch mit der Nanny. Und was sie quasi damals zu euch gesagt hat, ist gerade, wir haben ja bei den Kind bekommen, wir haben keine Ahnung davon, wie es jetzt ist. Also haben wir uns einen Profi reingeholt, der uns erklärt, wie es jetzt ist. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr schöner Ansatz, dass du wirklich, du musst dir nicht alles selbst erarbeiten. Aus der Zeit sind wir eh raus, im Umfeld auch von KI und Co. Du darfst dir gerne jede Hilfe holen, um es schneller zu erledigen. Du solltest dir immer gute Leute um dich rumscharen, die Dinge besser können als du, ob das Berater sind, Freunde sind, was auch immer. Du musst einfach für dich selbst herausfinden, womit bist du happy, unter welchem Korsett kannst du auch die beste Leistung bringen und dann passt das ja eigentlich am Ende des Tages.
Und da eine bewusste Entscheidung treffen.
Genau, ja. Dann eine bewusste Entscheidung treffen.
Das, und die dann idealerweise auch durchhalten, aber idealerweise eben für sich selbst eine bewusste Entscheidung treffen, ja. Nicht durch die Mutter, ne?
Genau.
Oder durch irgendwelche anderen Leute, sondern du musst selbst eben in der Lage sein, für dich eine bewusste Entscheidung zu treffen, die möglichst wenig durch andere Leute nicht negativ beeinflusst wird, sondern sozusagen entgegen dem, was du eigentlich wirklich brauchst oder benötigst oder gut kannst, die dem entgegenläuft. So, und das ist schon, wenn man es schafft, selbstreferenzierte Entscheidungen zu treffen, das ist eine wahnsinnige Stärke, muss man sagen. Und sich nicht zu stark von anderen abhängig zu machen.
Ja. Ein sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort. Flo, tausend Dank für diesen Podcast. Wenn es euch gefallen hat, liked uns auf allen sozialen Kanälen, werdet YouTube-Follower, Instagram-Follower, LinkedIn-Follower. Ihr seid herzlich willkommen, das alles zu machen. Vergesst nicht, mittwochs ist Mittelstars-Tag und wir sehen uns bald wieder. Ciao.
Ciao, ciao.